Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Ich freue mich so, dass ihr am Start seid heute, wir diesen Gottesdienst feiern. Wir sind mitten in einer Predigtreihe. Beziehungsweise ich beende sie heute und diese Reihe haben wir genannt Erfüllt. Und wir reden über den Heiligen Geist und weshalb er uns geschenkt wird und was der Geist in unserem Leben und durch unser Leben tun will. Und mein Plan heute ist eigentlich ganz einfach. Ich werde eine ganze Weile über den Heiligen Geist reden und dann bete ich um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wäre das für euch soweit in Ordnung? Ja? Ja, genau. Von daher freut ihr euch aufs Wort Gottes. Der Gottesdienstzettel wird dir helfen, meiner Predigt so ein bisschen zu folgen. Und wir springen mal gleich rein, ja, wir gehen gleich in die Folge mit einem Vers, den wir in den letzten Wochen und echt Monate eigentlich uns immer wieder angeschaut haben in Lukas 4, Vers 16. Da heißt es, als er, und er ist Jesus, nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbrachte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Kurze Pause. Ich hatte das Gefühl, dass der Heilige Geist an diesem Punkt zu mir spricht und sagt, hey, sag mal einigen, dass Jesus die Gewohnheit hatte, in die Kirche zu gehen. Ja, ich will dich ganz kurz mal darauf hinweisen, dass das hier steht. Der Sohn Gottes hatte die Gewohnheit, in die Kirche zu gehen. Und ich glaube, einige von euch, das ist schon die Predigt gewesen. Ja, also kannst schon nach Hause. Ihr, die anderen müssen noch 75 Minuten sitzen bleiben, aber das wird schon. Es ist ganz schön warm heute. Ne? Ich bin auch, jedenfalls ist es eine gute Gewohnheit, in die Kirche zu kommen. Er ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Und dann stand er auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, in der steht, also ganz kurz, er fand sie nicht, ne, sondern der Prophet Jesaja hat das prophezeit über Jesus. Und deshalb sagt er, hey, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Sagt mal alle gesalbt. Das Wort gesalbt ist ein griechisches Wort, ja eigentlich in unserer Bibel ist nicht auf Deutsch geschrieben, sondern in verschiedensten Sprachen. Das ist das griechische Wort Krio. Im Krio bedeutet Salm, Jesus ist der Christus, er ist der Gesalbte. Ja? Salm bedeutet, jemanden einzureimen und einzuschmieren. Wenn du wolltest, was du nicht willst, aber wenn du wolltest, könntest du sagen, Christus der Eingeschmierte. Das hört sich doof an und deshalb lassen wir das gleich. Die Straße verlassen wir hier wieder. Aber es meint quasi, dass Christus bekleidet, ummantelt, umgeben war mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nochmal ganz kurz, ich habe das auch schon öfters gesagt in den letzten Wochen, aber Philipper 2 erklärt uns, dass als Jesus auf diese Erde kam, er sein Gottsein im Himmel gelassen hat und er auf dieser Erde ganz Mensch war. Und sein Dienst, der dann stattgefunden hat, war ein Dienst heraus aus der Kraft des Heiligen Geistes. Okay, Jesus tat diese Sachen, weil er bekleidet war und gesalbt war mit dem Heiligen Geist. Und schaut mal, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Okay, wozu das alles? Um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Okay. In Apostelgeschichte 10 wird der Dienst von Jesus so richtig gut nochmal zusammengefasst. Da lesen wir, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Okay, wenn du Gutes tun möchtest, wenn du alle heilen möchtest, die der Teufel in seiner Gewalt hat, dann brauchst du die Salbung und die Kraft des Heiligen Geistes auf deinem Leben. Okay, Jesus tat diese Sachen, weil der Geist auf ihm ruhte. Okay, die Salbung des Geistes hat den Unterschied gemacht in seinem Leben. Hey, wäre es dann nicht cool, wenn Jesus diese Kraft auf der Erde gelassen hätte, als er gegangen ist? Das ist eine rhetorische Frage. Selbstverständlich wäre das großartig. Und das ist genau, was passiert ist. Jesus hat diese Power hier gelassen, nämlich seinen Heiligen Geist. Der Text hat gerade gesagt, dass Jesus alle geheilt hat, die vom Teufel geplagt waren. Pass auf, kannst du dir nicht vorstellen, dass wenn diese Power für dich zugänglich ist, du eine Power bekommen kannst, die dich umherlaufen lässt und Menschen aus der Kraft des Teufels befreien lässt, im Namen Jesu, dass der Teufel hart daran interessiert ist, dass du darüber nie was hörst? Glaubst du nicht auch, dass er sehr daran interessiert ist, dass du denkst, hey, diese Kirche mit dem Heiligen Geist, die sind spooky und ich muss Abstand von ihnen halten? Glaubst du nicht auch, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, damit sich das komisch und weird anfühlt und du immer auf Abstand bleibst? Unbedingt, das ist ein großer Plan, weil er genau weiß, dass wenn auch du gesalbt wirst mit dem Heiligen Geist und du mit dieser Kraft von Pfingsten bekleidet wirst, auch du umhergehst und Menschen befreist von den Werken des Teufels in ihrem Leben. Und das ist, was Jesus mit jedem von uns tun möchte. Jesus möchte uns mit seinem Heiligen Geist salben. Und das ist etwas, das immer wieder angekündigt wurde, dass Jesus das tun will. Okay, die Bibel ist voll davon. Pass auf, wir haben in unserer Bibel 4 Evangelien. Einmal Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus, Markus und Lukas nun, diese 3 Evangelien nennt man die sogenannten Synoptiker. Das Wort kommt von Synopsis und meint ähnlich bzw. gleich. Das kommt daher, weil sie sehr ähnlich sind in dem, was sie über Jesus schreiben. Jede dieser 3 Evangelisten schreibt von der Geburt Jesu, von dem Tod von Johannes dem Täufer und springt dann vom Tod des Täufers hinein in das 3. Jahr des Dienstes von Jesus und dann geht es um die Kreuzigung und die Auferstehung. Okay, das sind Matthäus, Markus und Lukas. 70 nach Christus nun hat Johannes, der Jünger Johannes, ein Evangelium geschrieben, weil er gesehen hat, dass diese 3 Berichte nicht die ersten 2 Jahre des Dienstes von Jesus abdecken. Deshalb, wenn du Johannes liest, wirst du sehen, dass Johannes Dinge beschreibt in seinem Evangelium, das die anderen nicht haben. Zum Beispiel Johannes 2, die Hochzeit zu Kanaan. Johannes 3, das Gespräch von Jesus und Nikodemus. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus und die blutflüssige Frau. Alles Geschichten, die du sonst nirgends findest. Okay? Im Großen und Ganzen haben sie nicht viel miteinander überein. Alle 4 Evangelisten haben diese paar Sachen überein. Sie beschreiben, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus gestorben ist und dass Jesus auferstanden ist. Und dann gibt es genau eine Sache, die sie alle noch erwähnen. Jeder einzelne dieser Berichte erzählt uns, dass Jesus dich mit dem Heiligen Geist taufen will. Wisst ihr, das ist wichtig und enorm wichtig und so wichtig, dass jeder Einzelne sagt, hey Freunde, liebe Kirche, ihr, die ihr das 2000 Jahre später lest, ihr müsst sehen, Jesus möchte etwas mit dem Geist in eurem Leben tun. Wir lesen das jetzt einmal, damit du nicht sagst, Grille lügt, ja? Du kannst dir das gut merken. Wir lesen das in Matthäus 1, in Markus 3, in Lukas 1 und in Johannes 3. Kannst du dir merken, hast du dir jetzt gemerkt? Das ist ganz einfach. Wir fangen mal an, Markus 1, Vers 8, da sagt der Täufer Johannes, ich taufe euch mit Wasser, aber er, und er meint Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas 3, doch Johannes erklärte öffentlich, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Matthäus 3, der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinterher zu tragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und Johannes 1, ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Okay, dieses Wort taufen ist das Wort Baptizo und meint völlig eintauchen. Ganz eintauchen. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, dass Jesus dich völlig eintauchen möchte, bekleiden will, sein will mit dem Heiligen Geist. Aber damit du verstehst, um was es hier geht, möchte ich dir 2 andere Bereiche zeigen in der Bibel, wo die Bibel davon spricht, dass du eintauchen sollst. Es gibt insgesamt 3 Taufen in der Bibel, von denen uns berichtet wird. Und es ist Gottes Wunsch, dass du jede einzelne dieser Taufen erlebst. Dass du jedes einzelne dieses Eintauchens erlebst. Bist du dafür bereit? Okay, wir starten. Das allererste ist, der Heilige Geist möchte uns in Jesus eintauchen. Okay, der Heilige Geist will dich in Jesus eintauchen. Das lesen wir 3-mal im Neuen Testament. Eine dieser Stellen ist die hier, 1. Korinther 12. Da heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib, und das ist der Leib Christi, hineingetauft worden. Okay, wir sind eingetaucht. Ob wir nun Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freier, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Pass auf, diese Taufe, dieses Eintauchen ist der Moment deiner Errettung. Du wusstest vielleicht jetzt gar nicht, dass das irgendwas mit der Taufe zu tun hat, weil es ist nicht Äußerliches passiert. Wir kennen nur diese andere Taufe. Aber die Bibel erklärt uns das, dass in dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, hier ist mein Leben und hier ist mein Herz und hier ist meine Sünde, ich empfange, was du am Kreuz für mich getan hast, hat der Heilige Geist etwas mit dir getan. Er hat dich genommen und er hat dich in Jesus eingetaucht. Okay, das heißt, Jesus ist in dein Herz eingezogen, du bist mit Jesus verbunden worden, der Heilige Geist hat all deine Sünde genommen, ist alles ans Kreuz gewandert, alles ist vergeben, du bist eine neue Schöpfung. Das ist der Moment deiner Errettung gewesen. Der Heilige Geist taucht dich in Jesus ein. Und wenn der Vater jetzt auf dein Leben schaut, dann sieht er die Gerechtigkeit Christi. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, heißt es. Okay? Wenn er dich sieht, sieht er das, was Jesus getan hat, weil du wurdest in Jesus hineingetauft. Es ist nun wichtig, dass du verstehst, das ist die einzige Taufe, wo es um den Himmel geht. Okay, diese Taufe, dieses Eintauchen regelt deine Ewigkeit. Wir lesen das auch im Galater zum Beispiel. Da heißt es, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus. Kurze Pause hier, ja. Ihr Frauen, ihr werdet hier gerade Söhne Gottes genannt. Und ich will dir das ganz kurz erklären. Wenn du Jesus lieb hast und zu Gott gehörst, dann bist du ein Sohn Gottes geworden. Das ist für euch Frauen heute eine großartige Neuigkeit, weil damals war das so, dass die Söhne alles geerbt haben. Ja, das heißt, du bist nicht einfach eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes, weil Gott möchte, dass du ein Erbe wirst von allem, was er besitzt, genauso wie wir Männer. Okay, ihr Frauen, ihr seid Söhne Gottes. Und ihr Männer, wisst ihr, was ihr seid? Wir sind die Braut Christi. Come on! Wenn du also hier sitzt und sagst, Mann, ich bin Sohn Gottes, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, will ich dir heute erzählen. Ja? Also wir Männer, wir sind Bräute, ihr Frauen, ihr seid Söhne. Lirum larum, alles geschieht durch Glauben. Ja, also hier unsere Errettung, ihr seid alle durch den Glauben, nicht aufgrund von unseren Werken, nicht aufgrund von unserer Religion, nicht aufgrund von dem Besuch in der Ekklesia, sondern durch unseren persönlichen Glauben an Jesus Christus sind wir zu Kindern Gottes geworden. So, pass auf, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Okay, das ist die allererste Taufe und etwas, was du heute erleben kannst, was dein Leben komplett verändern wird. Der Heilige Geist klopft schon jetzt an deinem Herzen. Okay, wenn du merkst, Mann, was ist hier in diesem Raum, das mich zieht und irgendwie ist diese Offenheit in dir gerade für Gott, das ist der Heilige Geist, weil er will dich heute taufen. Er will dich nehmen und mit Christus verbinden. Das ist der großartigste Moment deines Lebens. Okay, und das ist der Grund, weshalb du lebst, um Jesus Christus kennenzulernen. Okay, das ist etwas, das der Heilige Geist tut. Ja? Der Heilige Geist, er nimmt uns und tauft uns hinein in Christus. So, die zweite Taufe, das zweite Eintauchen ist das hier. Ein Christ taucht uns in Wasser ein. Das ist das zweite Eintauchen, das wir in der Bibel finden. Und es folgt direkt auf dein erstes Eintauchen. Die Bibel sagt, hey, wenn du das innerlich erlebt hast in deinem Herzen, dass du zu einem Kind Gottes geworden bist, dann musst du nun eintauchen. Und das geschieht nicht geheim, sondern das ist sehr, sehr öffentlich. Das ist deine Taufe. Die Bibel sagt, wenn du gläubig bist, lass dich taufen. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass diese zweite Taufe eine andere Taufe ist als deine erste Taufe. Weil du kannst errettet sein, ohne die zweite Taufe erlebt zu haben. Und du kannst die zweite Taufe erlebt haben, ohne errettet zu sein. Okay, die einzige Taufe, die dich rettet, ist das, was der Heilige Geist in deinem Herzen tut durch Glauben. So, diese Taufe rettet nicht, sondern diese Taufe zeigt allen, dass du errettet bist. Und wir Deutschen sind ja so unterwegs, dass wir ständig sagen, so Glaube ist Privatsache. Jesus würde dir entschieden widersprechen. Er sagt, hey, in dem Moment, wo der Heilige Geist dich getauft hat, ist so etwas Großartiges in deinem Leben passiert. Du darfst das nicht für dich behalten, sondern ich möchte, dass du es allen erzählst, durch deine Taufe. Und das ist nicht irgendein Pastor, der das macht oder so, das sehen wir nirgends in der Bibel, sondern einfach ein Christ. Jemand anderes, der dich lieb hat, soll dich nehmen und er soll dich taufen. Du bekennst, hey, ich gehöre zu Jesus. Und das ist quasi dein nächster Schritt nach der Errettung. Und wenn du heute hier bist und du hast Jesus lieb und du hast irgendwann mal dieses Gebet gebetet und Jesus in dein Herz eingeladen, dann ist das dein nächster Schritt im Glauben. Lass dich taufen. Jesus sagt, hey, bekenne es, okay? Mach es öffentlich. Unsere nächste Taufe ist Ende August und ich lade dich herzlich ein, dich über unsere Kontaktkarte anzumelden. Wir lesen das hier in Matthäus 28, schaut mal. Da heißt es, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Okay, was passiert, wenn das passiert? Wir haben jetzt Jünger, ja? Okay, wir gehen los und Menschen bekehren sich. Tauft sie. Das ist das absolut Nächste, was passieren soll, ja? Wenn sie Jünger sind, fangt an, sie zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, das erste Eintauchen nun, da tut der Heilige Geist etwas mit dir. Er nimmt dich und taucht dich in Jesus ein. Das zweite Eintauchen macht irgendein anderer Christ. Okay, er nimmt dich und er taucht dich ins Wasser ein. Und das dritte Eintauchen ist das hier. Jesus taucht uns in den Heiligen Geist ein. Davon haben wir gerade vier Bibelstellen gelesen, dass es heißt, Jesus möchte dich im Heiligen Geist taufen. Okay, das ist eine andere Taufe als deine erste Taufe. Das muss dir zuallererst daran auffallen, dass das handelnde Subjekt sich ändert. Einmal tut der Heilige Geist etwas, er taucht dich in Jesus ein. Nun heißt es aber, Jesus tut etwas, er tauft dich mit dem Heiligen Geist. Okay, das ist der erste Grund, warum du erkennst, dass es was anderes ist. Der zweite Grund, warum du erkennst, dass es was anderes ist, ist, weil du weißt, es ist etwas vollkommen anderes. Hierbei geht es nicht um deine Errettung. Weißt du, die einzige Art und Weise, wie du errettet wirst, ist durch Glauben an Jesus Christus. Das macht der Heilige Geist in deinem Herzen. Es geht bei dieser dritten Taufe, bei der sogenannten Geistestaufe, nicht um Himmel oder Hölle, sondern es geht um dein Leben auf dieser Erde. Jesus will dir Power geben für das, was du hier auf dieser Erde zu tun hast. Und deshalb sagt er, hey Freunde, ich gebe euch diesen Heiligen Geist. Und ich mache es komplett getrennt von eurer Errettung, weil das hat nichts miteinander zu tun. Einmal geht es um den Himmel, einmal geht es um die Erde. Und solange ihr hier auf dieser Erde seid, habe ich einen Auftrag für euch, der ist 100.000-mal größer als ihr es seid. Und ihr braucht die Kraft Gottes in eurem Leben. Und deshalb tue ich euch an und bekleide ich euch und reibe ich euch ein und salbe ich euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr erfolgreich seid in der Mission, die ich für euch habe. Schaut mal, Lukas 24. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Okay, das sagt Jesus zu Menschen, die die erste Taufe schon erlebt haben. Sie waren Jünger, sie haben Jesus lieb gehabt, der Heilige Geist, sie waren Kinder Gottes. Und er sagt, hey, ihr braucht ein neues Erlebnis. Ihr braucht Power für euren Dienst. Und ich bin mir sicher, dass du heute hier bist und einige von euch, du sitzt hier und das ist dir komplett neu. So, das ist dir neu, dass Jesus diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist für dein Leben hat. Und ich will dir so Mut machen, einfach mal dieses Gebet zu beten und zu sagen, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mich mit deinem Heiligen Geist taufst. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus einmal sagt, hey, wenn schon ihr, die ihr eure Kinder lieb habt, ihnen Gutes tut, wie viel mehr wird der Vater denen seinen Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Von daher, was du tun kannst, ist, du kannst sagen, ich bitte dich, Jesus, schenke mir das, was zu Pfingsten passiert ist. Erfülle mich, taufe mich, lege deinen Heiligen Geist in einer neuen Power auf mein Leben. Bitte schenke mir die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich will dir so Mut machen und ich werde dich nachher in ein Gebet leiten, wo du das einfach mal beten kannst, weil diese Power auf deinem Leben ist die eine Sache, die den Unterschied macht auf deinem Leben. Alles wird anders sein, wenn du diese Kraft bekommst, die größer ist als deine Kraft. Wisst ihr, ich weiß eine ganze Menge über Gemeindebau. Ich habe darüber ganz viel gelernt, ich habe das ja auch studiert, ich bin aber auch sehr interessiert und habe eine Menge gelesen. Und es ist einfach wichtig, ich weiß, Strukturen sind wichtig für eine Kirche. Und man kann so gewisse Modelle haben, man kann Dinge auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und ich bin da unglaublich interessiert und wir fliegen auch mit ein paar Leuten, mit David, Natalia und Joscha, wir fliegen Ende des Monats, nächsten Monats nach Amerika und wir lernen noch mehr darüber, wie kann man besser werden in den Dingen, die wir machen. Aber es gibt eine Dimension im Kirchenbau, die kannst du nicht machen. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Wir alle kennen den Unterschied zwischen einer Predigt und einer gesalbten Predigt. Wir alle kennen den Unterschied zwischen Lobpreis und gesalbten Lobpreis. Du kannst zwei Lobpreisteams nehmen und sie singen absolut das gleiche Liedset. Einmal bist du überhaupt gar nicht berührt, das andere Mal hast du das Gefühl, dein ganzes Leben ist neu am Ende dieser Lobpreiszeit. Es gibt den Unterschied zwischen einer Kirche und einer gesalbten Kirche. Aber weißt du was, es gibt auch den Unterschied zwischen einer Mutti und einer gesalbten Mutti. Es gibt auch den Unterschied zwischen einem Kaufmann und einem gesalbten Kaufmann. Und einen Unterschied zwischen einem Studenten und einem gesalbten Studenten. Weil es ist die Salbung auf deinem Leben, diese Gegenwart Gottes, dieser Überfluss deines Herzens, der den Unterschied macht in deinem Leben. Weißt du, ich habe dir mal was zum Aufschreiben mitgebracht. Die Salbung Gottes macht mein Leben kraftvoll und fruchtvoll. Ich will dir mal eine tolle Geschichte zeigen aus dem Alten Testament, in der wir ganz gut eigentlich sehen, wie Gott sich das mit dieser Gegenwart, seiner Gegenwart auf unserem Leben so vorgestellt hat. Und wir lesen mal hier die 10 Verse aus 2. Mose 30. Der Herr sagte zu Mose, lass dir kostbare Gewürze und Duftstoffe bringen und dazu 4 Liter Öl. Mach mal einen Kreis um 4 Liter Öl. Das ist nämlich recht wild. Lass daraus ein wohlriechendes Öl zubereiten. Also dieses Öl nun in unserem Text ist ein Bild für die Gegenwart des Heiligen Geistes auf einem Leben. Okay, es ist die Gegenwart Gottes. Das Öl soll das symbolisieren. Deshalb heißt es jetzt, das Öl soll heilig sein. Also es ist nicht einfach nur irgendein Öl, weil es steht für etwas Besonderes. Okay, und nur dann gebraucht werden, wenn ein Gegenstand oder eine Person mir gesalbt wird. So sollst du alle diese Dinge sein. Sie werden dann besonders heilig sein und alles, was mit ihnen in Berührung kommt, wird ebenfalls heilig sein. Auch Aaron und seine Söhne sollst du mit dem Öl sein. Dadurch werden sie heilig und können mir als Priester dienen. Gott sagt, hey, schmeiß sie nicht einfach so in Dienst, Mose, sondern was sie erst brauchen, bevor sie dienen, ist, sie brauchen die Salbung. Erkläre den Israeliten, dass dieses Öl heilig ist und für immer ausschließlich mir, dem Herrn, gehört. So, und jetzt macht ihr mal, unterstreicht ihr mal folgenden Satz. Es darf niemals über den Körper eines gewöhnlichen Menschen gegossen werden. Okay, es darf niemals, da reden wir gleich nochmal drüber, über den Körper eines gewöhnlichen Menschen gegossen werden. Und ihr dürft es niemals in dieser Zusammensetzung für euren eigenen Gebrauch herstellen. Dieses Salböl ist heilig und es soll euch als heilig gelten. Wer ein Öl wie dieses mischt oder irgendeinen Menschen damit salbt, wird aus dem Volk ausgestoßen. Okay, wenn ich für Kranke bete, dann habe ich so ein kleines Ölfläschchen und dann mache ich so ein Tröpfchen Öl auf meinen Finger und dann streiche ich das irgendwie den Leuten auf die Stirn. So, ne? Wenn du das besonders fromm machen willst, dann machst du noch so ein Kreuzchen oder so. Aber weißt du, in unserer Geschichte hier zeigt Gott sehr bildhaft und sehr lebendig eigentlich, wie er sich das mit dieser Gegenwart Gottes auf deinem Leben vorgestellt hat. Weil hier geht es nicht um ein Tröpfchen Öl, sondern der Text sagt, Alter, kipp 4 Liter Öl über Aaron. Ja, lass den Typen richtig, reib den ein und schmier ihn ein. Und er soll getränkt werden von diesem Öl, sprich von meiner Gegenwart auf seinem Leben. Ich will etwas auf sein Leben legen, das sein ganzes Leben verändern wird. Schaut mal, in Psalm 133 lesen wir dann, das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann sein Bart an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Okay, das war nicht so ein Tröpfchen auf die Stirn, sondern der Typ wurde überschüttet mit der Gegenwart Gottes. Ich meine, du musst dir das jetzt einfach nur mal ganz kurz vorstellen. Einmal bildlich vorstellen, wie Aaron aussah, nachdem 4 Liter Öl über seinen Kopf gegossen wurden. So, erstmal, wie kriegst du denn das wieder ab? So, ne? Aber dann auch, wir lesen, es ist ein wohlriechendes Öl. Also der Aaron, wisst ihr, der wurde getränkt von diesem Öl. Und plötzlich roch er nach diesem Öl, bildlich für diese Gegenwart. Okay, und überall, wo dieser Aaron hingelaufen ist an diesem Tag, hat man diese Gegenwart gerochen, die auf seinem Leben ist. Und dann, wo immer er hingelaufen ist, hat er eine Spur hinterlassen von dieser Salbung auf seinem Leben. Und er, alle haben mitbekommen, er ist der Gesalbte des Herrn. So, ne, er ist am Zelt vorbeigelaufen, die Leute haben gerade Fernsehen geguckt und irgendwas hat die Luft erfüllt und jemand hat aus dem Fenster geguckt und sich gewundert, was riecht denn hier so? Das ist der Gesalbte des Herrn. Okay, überall, wo er nun hingegangen ist, hat er diese Gegenwart mitgetragen. Und weißt du, dass das Gottes Wunsch ist für dein Leben? Er möchte so herrlich auf deinem Leben liegen mit seiner Gegenwart. Er möchte dein Herz so überfließend sein lassen von seiner Liebe und von seinem Geist, dass wann immer du in Begegnung mit Menschen kommst, sie merken, hey, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendetwas ist anders. So, weißt du, dass du, wenn du morgen ins Büro gehst, Gott möchte so sehr dein Leben füllen, er will so sehr seinen Geist auf dich legen, dass die Menschen sich fragen, hey, was ist los mit dir? Sie denken, du hast eine neue Diät gemacht. Sie denken, du machst Yoga und so. Und du weißt, das ist der Geist. Es ist die Gegenwart Gottes, das Gott auf meinem Leben, der hier den Unterschied macht. Und dass, wo immer du hinläufst, du Spuren Gottes hinterlässt. Und wann immer du einen Raum betrittst, dieser Raum erfüllt wird mit dem Duft deiner Salbung. Das ist, wie Gott sich das vorgestellt hat mit dir. Okay, du sollst Träger sein. Die Bibel sagt, hey, es ist ein Schatz in irdischen Gefäßen. Du bist ein Gefäß Gottes und sein Wunsch ist es, uns zu füllen. Und nicht nur zu füllen, er will uns überfließendes Leben schenken. Jesus sagt, hey, Folgendes werde ich tun. So, ich lege in dir etwas hinein, das steht im Johannesevangelium. Aus dir heraus werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und er sprach von dem Heiligen Geist, den er denen schenken wird, die an ihn glauben. Weißt du, dass Gott das in deinem Leben tun möchte? Er möchte dich zu einem überfließenden Gefäß machen. Wir lesen das in Joel 3. Es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Gott sagt, hey, ich gebe euch nicht nur ein bisschen was meiner Gegenwart, sondern ich schütte meine Gegenwart über deinem Leben aus. Und es wird spürbar sein, es wird den Unterschied machen in deinem ganzen Leben. Und ich finde das so kraftvoll. Mose erlebte die Salbung Gottes so stark, dass sein Gesicht so doll leuchtete, dass Menschen da ein Tuch drüber machen müssen. Von Stephanus heißt es in der Apostelgeschichte, sie schauten in sein Angesicht und es glich dem Angesicht eines Engels. So, ne? Das ist besser als Schminken. So, ne? Der Herr will so sehr seine Gegenwart auf dein Leben legen, dass du das ausstrahlst, was in deinem Herzen los ist. Und das brauchen wir. Zurück zu unserem Text. Wir haben gerade eben gelesen, es darf niemals über den Körper eines gewöhnlichen Menschen ausgegossen werden. Und das ist so die Sache, die mich beschäftigt und bewegt hat. Weißt du, die Salbung Gottes ist nichts für Menschen, die gewöhnlich sind. Und ich würde sagen, auch die Salbung Gottes ist nichts für gewöhnliche Christen. Sondern die Salbung Gottes ist etwas für Menschen, die wirklich wissen, hey, in diesem Leben, ich habe nichts selbst auf den Tisch zu bringen. Ich brauche deine Kraft, Gott. Ich weiß, ich kann das nicht, wozu du mich berufen hast. Das, was du mit meinem Leben tun willst, an meiner Uni, in meiner Schule, im Büro, was auch immer, das ist zu groß für meine Kraft. Und ich will nicht nur deine Gegenwart, ich brauche, Herr Jesus, deine Salbung auf meinem Leben. Ich brauche deine Kraft, weil ich nicht ausreiche. Es wird nicht auf einen gewöhnlichen Menschen gekippt werden. Wir lesen das später, beziehungsweise wir lesen im 1. Samuel 16 diese Geschichte, wie David zum König gesalbt wird. Die kennst du sicherlich, der Prophet Samuel hat von Gott den Auftrag bekommen, hey Samuel, pack dir Öl ein. Du gehst jetzt los zu Isai und du salbst den neuen König. Und er nimmt seine 4 Liter Öl und er läuft los. Und er kommt zu Isai nach Hause und er sagt zu Isai, hey Isai, hol mal all deine Söhne. Und Isai holt seine 7 großen Jungs und den kleinsten David lässt er zu Hause. Und Samuel sieht diese Jungs und er sieht Eliab. Ja? Eliab ist ein stattlicher Kerl. Er sieht aus wie ein König, er riecht wie ein König, er verhält sich wie ein König. Und Samuel denkt, hey, das muss der neue König sein. Ja, wir lesen das in 1. Samuel 16, Vers 6. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Okay, von außen alles perfekt, sicherlich ein gut erzogener junger Mann, gut aussehend, fromm, liest seine Bibel, geht ganz treu in die Kirche und dient ganz, ganz fleißig mit. Aber der Geist Gottes spricht zu Samuel, hey, er soll meine Salbung nicht erhalten, sondern
Denn, schau mal in Vers 7, denn der Mensch sieht auf das Äußere, Gott aber schaut auf das Herz. Gott schaut auf das Herz. Und Gott hat hier das Urteil gefällt und gesagt, hey, Eliab ist gewöhnlich. All diese 7 Söhne sind zu gewöhnlich und keiner von ihnen bekommt das Salböl. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute auf der Suche ist, hier in unserer Mitte, nach Menschen, deren Herz sich danach sehnen, mehr von ihm zu bekommen. Die Bibel erzählt uns das, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchstreifen, nicht auf der Suche nach frommen Typen, die viele Bibelstellen auswendig können und irgendwie religiös drauf sind, sondern die Bibel sagt, Gott ist auf der Suche nach Herzen, die ungeteilt sind, die ihn wirklich wollen, die wirklich eine Sehnsucht danach haben, für Gott in dieser Welt zu leben. Und das sind die Menschen, die die Salbung Gottes bekommen. Menschen, die sich danach ausstrecken und wirklich, die sagen, hey Gott, du bist mir so kostbar, dass ich bereit bin, für dich komplett anders zu leben. Dieser Welt den Rücken zuzukehren, weil ich weiß, du hast einen Auftrag für mich, du hast eine Aufgabe, die ich erfüllen soll und dafür brauche ich deine Salbung. Schaut mal, was wir lesen im Prediger 9. Da heißt es, deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Okay, weiße Kleider steht für ein geheiligtes Leben. Und das sind die Leute, die die Salbung Gottes bekommen. Menschen, die sagen, hey, ich werde keine Kompromisse machen in der Art und Weise, wie ich lebe. Ich werde nicht mit der Sünde kuscheln und ich werde diese Dinge nicht in meinem Leben haben, sondern ich sondere mich ab. Das bedeutet Heiligung. Das ist kein frommer Quatsch, sondern es bedeutet einfach, hey, ich trenne mich. Weil ich weiß, ich stelle mich selbst zur Seite für die Zwecke Gottes. Und das ist, wonach Gott sucht, Menschen, die sagen, hey, Gott, ich will dich mehr als diese Sünde. Dafür bin ich bereit, dich noch mehr zu suchen und dir noch mehr nachzufolgen und mich noch mehr zu trennen, weil ich brauche diese Salbung. Ich will sie nicht nur, ich brauche sie, weil ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Wisst ihr, ich bin mal zu einem Pastor hin, der sehr bekannt eigentlich so, naja, es ist einfach jemand, ich bewundere ihn dafür, weil du bist mit ihm im Kontakt und du hast echt ganz stark das Gefühl, Gott ist gerade hier. So, kennt ihr solche Menschen, du redest mit ihm, das fließt einfach nur über und da ist so eine starke Power und so eine große Kraft auf seinem Leben und ich bin hin zu ihm und meinte, hey, würdest du mal für mich beten? Also das mache ich eigentlich ganz oft. Ich will dir auch so Mut machen, das einfach zu tun, ja, wann immer du das Gefühl hast, jemand würde mal gerne für dich beten oder das ist irgendjemand, du sagst, hey, das wäre vielleicht mal cool, wenn die mir die Hände auflegen und für mich beten, mach das so. Ne? Wann immer ich die Möglichkeit habe, lasse ich für mich beten. Viel hilft viel, das ist mein Motto, ja, ich brauche viel. So, ne? Und ich meinte so, hey, würdest du mal für mich beten? Und er meinte, wofür soll ich denn beten? Ich meinte, ich wünsche mir mehr von der Salbung Gottes. Ich bin frustriert über meine Kraftlosigkeit. Ich bin frustriert, dass ich so viel in meiner menschlichen Macht immer nur mache, so, ne? Weil ich kann Dinge gut machen. Echt, ich kann Dinge einfach gut machen. Ich kann dir das, ich habe das hier habe ich gelernt. Weißt du, ich kann eine Predigt halten, in einer Minute weinst du, in 2 Minuten lachst du dich tot, um in 5 Minuten wieder zu weinen. So, ich weiß, wie man eine Predigt schreibt. So. Aber weißt du, dass wir eine Kraft und eine Dimension brauchen, die über das hinausgeht, was wir tun können? Wir brauchen mehr als einfach unsere Begabung. Ich meine zu ihm, ich bin frustriert. Ich brauche die Kraft Gottes auf meinem Leben. Ich will davon mehr. Ich will nicht, dass Menschen entertained werden. Ich will, dass Leben verändert werden. Der meinte, hey, das ist so mit einer der wenigen Sachen, für die ich nicht beten kann. Ich kann das nicht beten. Das ist, du musst das suchen. Du musst dich aufmachen. Du musst dein Leben verändern. Du musst dich ausstrecken. Du musst mehr wollen. Und diesen Hunger nach mehr wird Gott belohnen. Er wird dein Gefäß füllen. Du wirst es im Gebet und im Glauben empfangen, du musst dich ausstrecken. Ich glaube, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, hey, ich möchte das. Pass auf, Isai lässt David holen und Samuel sieht David und er schüttet sein Öl über ihn aus und sagt, hey, du wirst der neue König Israels sein. Warum? Weil der Herr hat etwas in David gefunden, das hat er in seinem Bruder nicht gefunden. Weil während die Brüder da am Start waren, David war ein Hirte. Weißt du, der saß irgendwo unter einem Baum auf dem Feld und da hat er seine Lieder geschrieben, dort hat er seine Psalmen geschrieben, dort hat er Gott gesucht und Gott hat ihn gesehen und gesagt, hey, du bist alles andere als gewöhnlich. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt in der Bibel. Du willst mehr und du bekommst mehr. Und wir lesen in 1. Samuel 16, und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Das ist so eine Hammer-Bibelstelle, weil wir haben keine Zeit, das zu lesen. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt David gegen Goliath. Das ist die nachfolgende Geschichte. David haut dem Riesen den Kopf ab. Aber vorher trifft er auf König Saul. Und König Saul ist ganz dankbar, dass David das ausprobieren möchte. Und er sagt, hey David, willst du nicht meine Rüstung haben? Willst du nicht meinen Brustpanzer haben? Willst du nicht mein Schwert haben? Komm, ich rüste dich zu mit all dem vielen Kram, den ich habe. Und David sagt zu allem Nein, was Saul ihm anbietet. Warum um alles in der Welt würde er das tun? Weil David wusste eine Sache. David wusste, hey, heute habe ich etwas, das hatte ich damals nicht. Ich habe die Salbung. Und die Salbung wird reichen für die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat. Ich brauche hier nicht deine Rüstung. Alles, was ich brauche, ist meine Schleuder und 5 Steine und die Salbung. Und ich knock den Riesen aus. Weißt du, und das gibt mir so Hoffnung für mich. Weil ich habe nicht viel auf den Tisch zu bringen. Und alles, was ich brauche deshalb, um mit meinem Leben einen Unterschied zu machen, alles, was du brauchst, ist Salbung. Ich habe dir was Gutes mitgebracht zum Aufschreiben. Schau mal. Ich habe lieber die Salbung und wenig, als ganz viel und keine Salbung. Ich bin sofort bereit, alles zu vergessen, was ich in meinem Leben jemals gelernt habe, für mehr Salbung. Weil die Salbung auf deinem Leben macht den Unterschied. Diese Gegenwart Gottes auf deinem Leben ist es, die den Unterschied macht. Und davon brauchen wir noch mehr. Und dafür, danach können wir uns ausstrecken. Weil nichts so kraftvoll ist, wie die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Und das ist, was diese Welt verändern wird und was unsere Stadt erreichen wird. Ist Gott mit uns und auf uns und in uns und um uns. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir ins Gebet zu gehen. Vielleicht ist das eine Haltung, die wir alle einnehmen können. Vielleicht wollen wir die Augen zumachen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich will das, dann streck dich jetzt danach aus, wie auch immer das aussieht, auf jeden Fall mit dem Herzen halt, ne? Oder mach die Hände auf oder irgendwas. Gib irgendwie ein Signal in den Himmel und sag, Jesus, ich möchte das erleben. Ich möchte, dass du deinen Heiligen Geist neu über meinem Leben ausgießt. Ich will diese Salbung tragen. Ich will dich hineintragen in diese Welt. Vielleicht möchtest du das beten, dass du sagst, Jesus, taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Weißt du, das ist auch nichts Einmaliges. Wir sehen, die Jünger, die in Apostelgeschichte 2 die Geistestaufe erlebt haben, wurden in Apostelgeschichte 4 wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist von nun an dein Leben. Hey, du musst dich ständig immer wieder erfüllen lassen mit der Kraft Gottes. Und so bete ich nun, Jesus, dass du Menschen in diesem Saal tränkst und bekleidest und ummantelst und salbst und einreibst mit deinem Heiligen Geist. Herr, du sagst in deinem Wort, in den letzten Tagen wirst du ausgießen von deinem Geist auf alles Fleisch. Herr, und hier ist alles Fleisch. Also ich weiß nicht, worauf wir noch warten sollten. Herr, wir brauchen deine Kraft, weil die Aufgabe, die du uns gibst, ist so groß und so wichtig. Herr, und wir wollen nirgendwo hingehen, außer du schenkst uns die Kraft dafür. Wir wollen Dinge nicht aus dem Fleisch heraus tun und aus unserer Kraft und bei unserer Kraft bleiben. Dank dir für alle Talente und Gaben, die du uns schenkst. Aber wir beten neu um diese übernatürliche Dimension des Geistes auf unserem Leben. Und ich bete, dass es so richtig heftig wird bei einigen. Und einige von uns so richtig Spuren hinterlassen deiner Gegenwart. Dass wenn sie morgen ins Büro gehen, dass die ganze Atmosphäre der ganzen Firma sich ändert. Weil hier Menschen sind, die gesalbt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, wir strecken uns danach aus. Und wir sehnen uns nach mehr von dir. Und ich bete so, dass du diesen Hunger groß werden lässt in jedem einzelnen Leben von jedem einzelnen Menschen, der mir gerade zuhört. Wir laden dich ein, Jesus. Gießen neu über unserem Leben aus. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich bin gar nicht in einer Beziehung mit Jesus. Ich habe diese allererste Taufe nie erlebt. Ich habe nie erlebt, dass ich mit Jesus verbunden wurde. Weißt du, die Bibel erzählt uns, Jesus sagt in der Offenbarung, siehe, ich stehe an deiner Herzenstür und klopfe an. Wenn du dieses Klopfen hörst und mir öffnest, dann werde ich in dein Leben hineinkommen. Weißt du, und ich glaube, hier sind gerade Menschen, du hörst dieses Klopfen. Du merkst, dass irgendetwas ist in dir, das zieht dich gerade zu Gott. Die Bibel erzählt uns, dass der Heilige Geist, okay, der will dich mit Jesus verbinden. Und deine Aufgabe ist es, und das ist alles, was du tun musst, du musst im Glauben dein Herz aufmachen, du musst diese Tür öffnen. und Jesus sagen, komm in mein Herz. Ich heiße dich willkommen in meinem Leben. Und er wird kommen und du wirst Leben haben. Und dein Leben wird nie wieder gleich sein. Und wenn du das tun willst, jetzt in diesem Moment, ich glaube, hier sind einige, die sagen, hey, das will ich, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Ich würde dir einfach ein Gebet vorbeten und jeder in diesem Saal, der das schon mal gebetet hat, kann dich einfach gerne unterstützen darin. Sag, Herr Jesus Christus, ich höre gerade dein Klopfen und ich mache dir die Tür meines Herzens auf und ich sage ja zu dir in meinem Leben. Bitte fülle mich mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich empfange dieses Geschenk jetzt. Danke, dass du nun in meinem Herzen bist und du mein Leben neu machst. Du bist nun mein Gott und ich bin dein Kind und ich werde dir nachfolgen, ein Leben lang. Im Namen Jesu. Amen. Hey, wenn du das gerade zum ersten Mal gebetet hast, dann hat deine geistliche Reise gerade begonnen. Wir sind so stolz auf dich. Jesus hat so viel Leben für dich und du wirst das erfahren. Und wir wollen dich ganz herzlich willkommen heißen in der Familie Gottes mit einem ganz großartigen Applaus an dieser Stelle.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.